Schön einmal hier Pastewka geguckt und dann ist die Depression vorbei.
So. Was?
Hallo und herzlich willkommen zu Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
Ich bin Konstantin.
Und wir sprechen ja einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen oder psychischen Erkrankungen beschäftigen.
Ja, genau.
Wenn wir nicht gerade Sommerpause machen.
Wenn nicht gerade Sommerpause machen, die wir jetzt erfolgreich beendet haben. Und es sind, glaube ich, knappe 10 Grad draußen vor meinem Fenster. Die Heizung wurde aktiviert in meinem Wohnzimmer. Ja, Sommer ist vorbei.
Ja, schön.
Ja, ich weiß, ich weiß nicht so genau, wie schön das ist.
Ich weiß, es scheiden sich die Geister daran, aber ich bin absolut kein Sommertyp. Ich hasse Hitze. Ich finde das sehr angenehm, jetzt zu Hause auf dem Sofa zu sitzen mit einer Wärmflasche und draußen regnet es. Das ist mein Wetter.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe da letztens schon mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch sehr überzeugt ist so vom Herbst und von verändernden Farben, die von Bäumen fallen und solchen Geschichten. Ich fühle es nicht so.
Also, fühlst du so? Okay, du bist mehr so gloomy im Herbst.
Generell bin ich gloomy, genau. Ja. Aber im September habe ich immer die Phase, wo ich von aktivem, lebendigen Leben irgendwie so umswitchen muss in, wie kann man auf dem Sofa existieren auf eine Art und Weise, die auch irgendwie sich erfüllend anfühlt, sozusagen.
Ich existiere ja quasi hauptsächlich auf dem Sofa, wenn ich nicht gerade im Buchladen stehe. Aber ja, verstehe ich. Unterschiedliche Mentalitäten in diesem Bereich.
Genau, und wir können heute nicht nur unsere Sommerpause beenden, sondern wir können auch noch zeitgleich unser einjähriges Bestehen feiern.
Unfassbar.
Ja, unglaublich eigentlich.
Ja.
Uns wurde prophezeit, dass niemals ein solches Projekt, eine solche Zeit durchhalten könnte. Nein, es wurde uns nicht prophezeit.
Niemand
hat das prophezeit. Ja.
Aber es klingt besser.
Ja, es klingt, wenn wir uns gegen die Widerstände der Welt irgendwie aufgebäumt haben, um dieses monumentale Projekt hier durchzuziehen.
Genau, das stimmt. Letztendlich hast du mich ja auch überredet, das zu machen.
Habe ich das?
Schon. Also vor sehr, sehr langer Zeit, also lange bevor wir das tatsächlich in Angriff genommen haben, haben wir da schon mal drüber gesprochen.
Ja, stimmt,
und dann hat sich das irgendwie verlaufen und nie Gestalt angenommen. Und dann irgendwann kamst du nochmal und hast es nochmal aufgebracht und hast gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann konnte ich mich nicht mehr wehren, weil ich hatte keine guten Gegenargumente.
Ja, das ist mir wichtig. Also dass ich Leute irgendwie so verbal irgendwie dominiere, dass die Sachen machen, die ich möchte, dass das gemacht werden. Das
so
klingt
auch,
klingt nicht so wie ich. Also sich irgendwie extra Arbeit ans Bein zu hängen irgendwie mit einem Podcast neben Arbeit und freier Zeit, das klingt nicht so nach meinem Stil eigentlich.
Ja, war vielleicht einfach charakterfremd, aber trotzdem keine schlechte Entscheidung.
Charakterfremd ist ein schönes Wort, ja.
Ja, ne? Können wir ja alle mal sein zwischendrin. Was hast du denn, nachdem wir jetzt eine Weile nicht aufgenommen haben, in der Zwischenzeit so gelesen, jetzt mal abgesehen von unserem Podcast-Buch heute?
Ich habe zum einen ein Buch meines, des Lieblingsautors von mir gelesen, dessen Namen ich nicht korrekt aussprechen kann. Von Stanisic? Stanisic?
Stanisic? Ja, es ist furchtbar. Ich liebe ihn sehr, aber ich stolper auch immer.
Ja, ich habe serbische Freundinnen, die ich schon mehrmals fragte, ob die mir beibringen können, wie man seinen Namen ausspricht.
Ja, und?
Also nicht, dass er Serbe ist. Ich glaube, er ist Kroate, aber also ist ja...
Bosnier.
Nah genug dran. Aber es wurde mir auch erklärt, es ist noch nicht hängen geblieben. Beziehungsweise ich habe es nicht geschafft, die Aussprache dann darüber zu bringen. Naja, auf jeden Fall habe ich von ihm das Neueste gelesen. Die Witwe, die Gartenkanne mit dem Ausguss vorne stellt am Grab. Oder so.
Wenn die Witwe angesprochen werden will, stellt sie die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.
Genau dieses Buch, ja. Also das Neueste von ihm. Hervorragendes Buch wieder. wieder. Ich glaube, ich habe inzwischen alle Erwachsenenbücher von ihm gelesen, außer eins, das habe ich nicht zu Ende bekommen. Der Soldat,
der das Grammophon reparierte.
Ja. Da habe ich irgendwie gestartet und dann irgendwie wieder aufgehört, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Ich habe es aber auch in einer komischen Ausgabe, in so einer Mini-Ausgabe, das liest sich auch einfach nicht rein händisch nicht schön. Mhm. Aber das Neue fand ich jetzt wieder sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr schön.
Ich habe es auch schon gekauft. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit drauf. Ja, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Alle Empfehlungen. Also ich springe ja zwischen verschiedensten Büchern ständig hin und her. Aber das Buch habe ich in einem Rutsch durchgelesen innerhalb von, weiß nicht was, ein paar Tagen, zwei, drei Tagen. Sehr, sehr gutes Buch. Und ansonsten habe ich auch noch den deutschen Buchpreisgewinner letztes Jahr, glaube ich, war das Echtzeitalter von
Julio Schaching,
ja? Ja, genau. Gelesen. Das wurde mir nahegelegt. Nee, das wurde mir gar nicht nahegelegt. Ich habe das irgendwo zufällig einfach gesehen und dachte mir, die letzten deutschen Buchpreisgewinner waren, fand ich alle ganz gut. Blutbuch fand ich fantastisch. Vorher war es, glaube ich, Stanisic. Also die habe ich alle gemocht und Echtzeitalter habe ich auch ganz, ganz gern gemocht. Vielleicht nicht ganz so gut wie die anderen beiden vorher, für mich persönlich, aber schon auch schön. Und leider habe ich jetzt auch in den letzten Monaten einen meiner anderen oder ursprünglich vorher vielleicht Lieblingsautoren, Neil Gaiman, auch einiges gelesen, so Kurzgeschichtensammlungen. Und da kam ja, und das hat mir echt das Herz gebrochen, jetzt einige Anschuldigungen gegen ihn oder Vorwürfe oder ich weiß nicht, wie das rechtlich jetzt genau abläuft, aber auf jeden Fall von jungen Frauen, die ihm da also irgendwas zwischen unschönem, weird, old, right, creepy Dude-Behavior vorgeworfen haben, bestenfalls, was er selber auch irgendwie einräumte, bis hin zu vielleicht sogar sexuellem Übergriff. Und irgendwo in dem Bereich scheint die Wahrheit zu liegen da dazwischen. Und das, weil das wirklich einer meiner Lieblingsautoren war, von dem Dutzende Bücher ich gelesen habe, und der eigentlich vorher bekannt war für viel Transrechte einzustehen und generell irgendwie Minoritäten und sowas. Der hat eigentlich viel Gutes gemacht, so dachte man. Das hat mich echt hart getroffen.
Mhm. Ja, ich habe nur eins mal von ihm gelesen, Der Ozean am Ende der Straße.
Auch ein sehr schönes Buch eigentlich.
Ist allerdings auch schon Jahre her. Ich fand es auch nicht schlecht, aber es hat mich nicht so gekriegt, dass ich jetzt andere Sachen von ihm hätte lesen wollen.
Ich habe dir auch Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne, vielleicht sind es auch 6 nur, ich möchte nicht lügen, habe ich dir Sandman-Comics die ersten paar Bände ausgeliehen.
Das ist wahr, das ist sehr wahr. Ich möchte, das ist mir unangenehm.
Also ich kann die Situation noch ein bisschen unangenehmer machen. Ich habe mir dann so vor 3 Jahren ungefähr die Sandman-Comics nochmal neu gekauft und jetzt habe ich sie wieder vollständig im Regal stehen. Aber in einer schöneren Ausgabe, in so einer Sammelausgabe, die übrigens jetzt gerade hier zwischen uns beiden steht. Man kann das als Zuhörer nicht sehen, aber ich habe einen sogenannten Wall des Schweigens erzeugt zwischen Sophie und mir, damit nicht ganz so viel Akustik und Hall zwischen uns auf den Mikros hin und her geht. Na, auf jeden Fall habe ich eine zweite Ausgabe von Sandman mir dann irgendwann geholt. Und es ist jetzt der abschließende Gag dazu. Ich habe vor circa 2 Jahren einer anderen Freundin ein Band davon ausgeliehen, den ich wieder habe.
Inwiefern sollte das für mich noch unangenehmer werden?
Dass ich mir halt nochmal eine zweite Ausgabe geholt habe, weil die Ausgabe, die du hattest, noch bei dir ist.
Ja, ja. Ja, es ist unangenehm.
Gelesen gehabt in der Zeit?
Tatsächlich auch mehr so erratisches Hin- und Herspringen. Also ich habe zuletzt ein Buch gelesen, was ich sehr großartig fand, worüber ich aber noch nicht so viel sagen möchte, weil es sein könnte, dass wir im Podcast darüber sprechen.
Aha.
Und zwar Mein Leben war nicht, wie es war, von Jutta Reichelt. Das ist tatsächlich kein Roman, sondern ein, ja, kann man es Essay nennen oder Fall ein Sachtext, kein Roman. Und es geht um Erinnerungen, es geht um Trauma, es geht um Gewalt auch, es geht darum, wie wir uns unser eigenes Leben erzählen oder wie wir Sprache dafür finden. Ja. Und das fand ich sehr, sehr fantastisch und habe ich innerhalb von kürzester Zeit gelesen, würde gut hier hinpassen. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich sehr hin und her. Ich habe schon vor einigen Monaten angefangen, ein englisches Buch zu lesen über die Geschichte von Autismus.
Ja.
Bin aber noch nicht besonders weit, weil keine Zeit dafür gehabt. Oder in der anderen Bibliothek ist gerade erschienen 101 Action-Szenen der Weltliteratur.
Bitte?
Ja, also das ist ein Buch, was auf einer Kolumne basiert, die in der Welt erschienen ist. Und es geht um ganz kurze Schnipsel von bekannten AutorInnen, was die in ihrem Leben für actionreiche Sachen erlebt haben. Also es geht nicht darum, worüber die geschrieben haben, okay, sondern was sie selber erlebt haben. So, dass Susan Sontag mal Thomas Mann getroffen hat, als sie noch unbekannt war. Oder dass Charles Dickens in ein Zugunglück geraten ist. Und solche Sachen halt. Finde ich sehr amüsant. Und kann man sehr gut zwischendrin lesen. Sowas mag ich eigentlich mal ganz gerne.
Okay.
Genau, also alles so querbeet angefangen und dann kamen immer Aufträge dazwischen und dann musste ich es wieder beiseite legen. Also wer weiß, wann das mal fertig wird.
Ja, aber die Geschichte des Autismus tatsächlich finde ich klingt ganz interessant. Also finde ich, könnte man
ja wirklich tatsächlich ist das auch noch
mal
nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ja. Ich verstehe gar nicht warum, weil das war mal im, also gewonnen hat es glaube ich nicht, aber war im Gespräch für den Pulitzerpreis.
Ja, das ist so ein Sachbuch-Ding. Ja, ja. Nee, ich meine so ein Sachbuch-Ding, dass die vielleicht einfach nicht, bei weitem nicht so häufig übersetzt werden. Weil viele von meinen Büchern, die ich so aus dem Sachbuchbereich habe, die kaufe ich mir häufig auf Englisch, weil sie halt einfach in Englisch rausgekommen sind ursprünglich. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Großteil davon gar nicht jemals irgendwie auf Deutsch dann auch veröffentlicht wurde.
Möglich. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sachbücher seltener übersetzt werden, weil das Publikum einfach kleiner dafür ist. Ja. Das kann schon sein. Aber wäre schön, wenn es übersetzt würde, weil ich fand es bisher echt ganz spannend. Mal gucken, ob ich da jemals mit fertig werde, weil das ist auch ein bisschen umfangreicher, ne? Das ist, glaube ich, irgendwie 500 Seiten oder sowas.
Der 24 Stunden, das geht schon.
Genau. Wer muss essen? Wer muss trinken? Wer muss sich ausruhen? Niemand. Wollen wir dann zu unserem heutigen Buch kommen?
Das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, nachdem wir jetzt gute 10
sehr
Minuten
über
andere
Bücher
Themen geredet haben.
Ja, aber das hatte auch irgendwie einen Sinn und einen Zweck, weil in unserem aktuellen Buch geht es auch um Bücher und Literatur.
Geht um Bücher im Buch, ja.
Das heißt, ganz clever, wir haben uns was dabei gedacht. Unser heutiges Podcastbuch heißt Die Seele aller Zufälle von Fabio Stassi. Ich sage ja immer mal Stassi, ich bin des Italienischen nicht mächtig, aber Stassi klingt scheiße.
Stassi? Stassi? Oh, könnten? Ich
finde Stassi
auch,
klingt irgendwie
Stassi? Das klingt mehr österreichisch, als ob sie eine Prinzessin gewesen ist, die das Land vereinigt hat. Unsere okay. Stassi.
Stassi, ich sage jetzt einfach Stassi, so. Hatet mich doch dafür. Das Buch wurde uns empfohlen von, von einem ortsansässigen Buchhändler. Viele herzliche Grüße an dieser Stelle.
Ich finde gut, dass wir seit lockeren 3 oder 4 Podcast-Terminen immer den Namen der Buchhandlung beziehungsweise den Namen des Besitzers halt umschiffen auf verschiedene Arten und Weisen.
Soll ich das jetzt mal ganz...
Ja,
also,
komm, hau raus.
Ja, also die Buchhandlung heißt Langenkamp, befindet sich in Lübeck und hallo Michele. Und Michele hat dir das empfohlen.
Ja. Yeah.
Also ich fand das gleiche super, weil es geht unter anderem um einen Bibliotherapeuten und was könnte für einen Podcast namens Bibliotherapie irgendwie passender sein als ein Bibliotherapeut. Aber es gibt auch noch andere Sachen in diesem Buch, die lustige Querverweise auf irgendwas sind,
total,
was entweder uns betrifft oder irgendwas, worüber wir im Podcast schon gesprochen haben und das ist total mysteriös.
Ja, also es ist echt eine Unmenge an, was heißt Unmenge, es ist beim Lesen waren immer wieder Szenen,
häufig.
Ja, deutlich, deutlich. Also es kam irgendwie von Sax, der einarmige Pianist kam vor.
Ja. Was ja nun wirklich eher ein Special Interest Buch von Sax ist, wenn man jetzt über irgendwas von Sax reden möchte.
Eher nischig auf jeden Fall. Es kam Kafka natürlich vor, ja auch aktuell jetzt bei uns gewesen. Aber tatsächlich das, was am tiefsten gegraben hat bei mir, war, dass der Hund des Protagonisten so heißt, nämlich Django, wie der Hund meiner Eltern.
Ja.
Das war nochmal ein Seitenhieb in eine ganz andere Richtung, wie ich nicht erwartet hätte.
Das war auf jeden Fall seltsam zu lesen. Also diese ganze Fülle an merkwürdigen Hinweisen. Der Protagonist, dieser Bibliotherapeut, der kennt auch seinen Vater nicht. Da fühle ich mich dann angesprochen, weil das wäre für mich relevant. Also auf jeden Fall, das Buch wirkt erstmal so, als wäre es quasi für uns geschrieben.
Und ich persönlich, mal so ganz im allgemeinen Eindruck, fand es auch sehr gut. Mir hat die Sprache und die Art und Weise sehr gefallen. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wir hatten ja so ein klein wenig schon zwischendurch geredet. Hat es dich denn noch irgendwann auch erwischt oder was findest du jetzt schlussendlich?
So richtig erwischt hat es mich nicht mehr, ne. Aber da reden wir vielleicht noch drüber. Ich will kurz vorher noch was zu Fabio Stassi sagen.
Stassi?
Stassi? Oh, Menno. Ich kannte ihn vorher gar nicht. als Autor. Also auch nicht. Nie gehört. Er ist 1962 in Rom geboren, sagt jedenfalls das Buch hier aus der Edition Converso. Wikipedia sagt lustigerweise, er sei auf Sizilien geboren, aber ich halte mich jetzt mal an das, was dieses Buch sagt.
Finde ich auch naheliegend, weil Wikipedia lügt.
Also seine Familie stammt aus Sizilien, das ist wohl so, und setzt sich, das steht in diesem Buch hier hinten bei den Informationen über den Autor drin, aus Immigranten aus vielen Weltregionen zusammen. Das findet auch Eingang in den Roman, finde ich, als Thema. Dieses globale, kosmopolitische, ne, aus ganz vielen Ecken der Welt kommen, mit ganz vielen Sprachen kommen, ganz vielen Geschichten kommen. Stassi ist Bibliothekar und er hat bislang 7 Romane, 2 Kinderbücher und diverse Essays und Erzählungen veröffentlicht. Und er schreibt auch Artikel für Zeitschriften, unter anderem für den Rolling Stone. Und er schreibt Liedtexte, also irgendwie schreibt er nahezu alles, was man schreiben kann.
Mhm.
2013 ist ein Roman von ihm erschienen namens Ein Pakt fürs Leben. Der ist ins Deutsche übertragen worden von Monika Lustig und wurde in 19 Sprachen übersetzt, was ja echt irgendwie eine Menge ist, aber ich habe nie von diesem Buch gehört.
Lustig.
Die Seele aller Zufälle, also das Buch, über das wir heute sprechen, ist ein Detektivroman. Sagt irgendwie, es jedenfalls von sich,
irgendwie,
dass
ja.
es das ist. Und er ist der zweite Teil einer Reihe. Also 2022 ist schon mit demselben Protagonisten Ich töte, wen ich will erschienen. Aber man kann die Bücher auch prima unabhängig voneinander lesen. Also die bauen nicht irgendwie aufeinander auf. Abgesehen davon, dass es eben derselbe Protagonist ist, dieser Bibliotherapeut, sind die prima unabhängig voneinander zu lesen.
Ich hab erst nach der Hälfte des Buches gecheckt, dass das ein zweiter Band von irgendwas
ist.
Also
war
total so lesbar. Ja.
Aber das ist ja, ich meine, gut, das ist jetzt hier kein Krimi, das muss man jetzt mal herausstellen. Aber es ist ja bei Krimis auch in der Regel so, dass zwar die ErmittlerInnen die gleichen sind, die Fälle selber aber immer abgeschlossen. Also man könnte auch irgendwo in der Mitte einsteigen, wenn es nur um den Fall geht. Als ich ein bisschen was zu Fabio Stassi gelesen habe, was er so gemacht hat und was er so schreibt, habe ich gelesen, dass ein Kritiker über einen anderen Roman von ihm, also nicht den, worüber wir jetzt sprechen, geschrieben hätte, er sei langsam und schwer. Und ich muss zugeben, dass ich beim Lesen gedacht habe, ja, das trifft's für mich ganz gut.
Langsam und schwer, ja.
Also schwer, nicht im Sinne von schwer verständlich, ne? Aber
ich finde, die Sprache hat eine gewisse Eleganz. Ja? Also ein bisschen so eine romantisierte, so ein bisschen geblümt, aber nicht so, dass es schwer wird.
Ja, schwer auch nicht im Sinne von überfrachtet oder wie gesagt schwer verständlich oder sowas. Für mich hatte das sowas. Also ich habe da später auch nochmal bessere Worte für gefunden, was für mich das Problem damit war. Aber es war für mich so, es schleppte sich so dahin für mich.
Aber ist das nicht, und das ist jetzt wirklich sehr benefit of the doubt für den Autoren oder für die Idee des Autoren, aber ist das nicht das Leben, der Eindruck, den man von Protagonisten haben soll? Weil der schleppt sich ja auch so irgendwie.
Ja, der schleppt sich
so
sehr.
Von Tag zu Tag so.
Das kann man so sagen,
und das, wie gesagt, fand ich fand's schön.
Wir können erst mal sagen, worum es geht überhaupt. Im Mittelpunkt steht Vince? Keine Ahnung.
Winke. Ich möchte gerne Winke sagen.
Corso ist ein alleinstehender Mann mit Hund, also Django, der mal als Lehrer gearbeitet hat und mittlerweile irgendwie sehr widerwillig, wie das scheint, als Bibliotherapeut arbeitet. Das heißt, er empfängt in seinen Privatgemächern, glaube ich, Menschen mit allerlei verschiedenen Problemen und empfiehlt ihnen dann Bücher, die sie lesen könnten, um irgendwie zu diesen Problemen eine andere Perspektive zu bekommen oder es zu lösen vielleicht oder so.
Ja, genau. Und zu diesem Widerwillen hätte ich sogar eine kleine Textstelle, die mich persönlich erreicht hat. Darf ich da einmal so reingrätschen dir ins Konzept? Also, wie gesagt, dieses Buch an einigen Stellen hat mich und Sophie auch sehr an Persönliches erinnert. Und diese Stelle hat mich zum Beispiel beispielhaft dafür auch nochmal erwischt. Nämlich, nein, an diesem Nachmittag hatte ich keine Lust, mir die Gründe für eine weitere Verstimmung anzuhören, die ich nicht hätte lindern können. Und ebenso wenig Lust, mich selbst ein weiteres Mal obendrein laut sagen zu hören, dass man einfach nur gelassen bleiben und lernen sollte, für sich selbst zu sorgen, weder andere zu versorgen, noch selbst versorgt zu werden. Da habe ich mich schon auch ein ganz klein wenig vielleicht in meiner Arbeit hier
und da
wiedergefunden.
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht ist das auch berufsbedingt,
ja.
dass dich das auf einem anderen Fuß erwischt als mich. Also ich finde diesen Menschen als Charakter. Und damit sage ich jetzt nicht, dass das schlecht ist, den so darzustellen oder so, ne? Das ist ja eine bewusste Entscheidung des Autors gewesen. Aber für mich, ich finde den so schwerfällig und behäbig in allem, was er tut. Und habe mich auch mehrfach gefragt, warum tut er das überhaupt? Weil zu keinem Zeitpunkt hatte ich jemals das Gefühl, dass er Leuten gerne Bücher für ihre Probleme empfiehlt, sondern dass er die ganze Zeit nur denkt, oh Gott, ist das alles anstrengend in diesem Leben. Und nicht, dass ich das Gefühl nicht nachvollziehen könnte.
Ja.
Aber ein Buch von, weiß ich nicht, wie viele Seiten hat das? Keine Ahnung, 100, 200, irgendwie sowas?
Ja, 200. Mhm.
Etwas über 200 Seiten. Jemandem mit diesem Mindset ist ein furchtbares Wort, mit dieser Ausstrahlung, mit dieser Perspektive auf alles, was er tut, zu folgen, fand ich persönlich anstrengend, weil es, wie gesagt, mir war es auch nicht erklärlich, warum tut er überhaupt, was er tut.
Ja, aber also ich persönlich bin ja der Meinung, dass das ganze Buch so ein Setting hat, wie man im Film, bei diesem Film Noir hätte. Also dieses ein abgehalfterter Inspektor irgendwie sitzt in seinem Büro.
Liebeskummer hat er ja irgendwie auch, ne?
Genau, irgendwie, da kommt eine Femme Fatale in der ersten Szene ins Büro und gibt ihm einen Auftrag und er will eigentlich gar nicht und macht es aber trotzdem, weil er das Geld braucht und sowas. Und ich finde wirklich exakt dieses Setting ist halt auf dieses etwas an den Haaren herbeigezogene bibliotherapeutische übertragen. Geht dann eben nicht um einen Mordfall, sondern geht darum, irgendwie das richtige Buch zu finden, sozusagen. Und da passt dieses langsam, also wenn man so einen Film-Noir-Film sich vorstellt, da sind ja dann ganze Takte, ganze Schläge, wo irgendwie nichts passiert und nur irgendwie eine Szene ist, wie Regen auf die Straße fällt oder sowas und die Kamera da so die 30 Sekunden länger drauf bleibt, als es eigentlich notwendig wäre, um klarzumachen, worum es geht. Und so dieser Eindruck nicht eigentlich ganz schön im Buch rübergebracht, wenn
ja,
das vielleicht
also genau, Absicht wenn war. Das, wenn das die Idee ist, also es kann ja durchaus alles genau so sein, es ist alles genau so beabsichtigt, aber so wie es beabsichtigt ist, trifft es in mir nichts. muss ich leider sagen. Also, wie gesagt, er arbeitet als Bibliotherapeut, aus was für Gründen auch immer hat er sich dafür entschieden. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das nur tut, weil er Geld braucht, weil ich nehme ihm schon ab, dass er eine Leidenschaft für Bücher und Literatur hat.
Ja.
So, das ist jetzt nichts, was nur behauptet wird und was ich ihm nicht glauben würde. Aber man kann ja auch eine Leidenschaft für Literatur haben, ohne bibliotherapeutisch tätig zu sein. Eines Tages steht jedenfalls eine Frau bei ihm namens Giovanna Baldini, die von ihrem Bruder erzählt. Und ihr Bruder war in der Vergangenheit ein großer Intellektueller, ein Sprachenthusiast, der ich weiß nicht wie viele verschiedene Sprachen beherrscht hat, der eine riesige Bibliothek hatte und der leider an Demenz erkrankt ist. Und der nur noch immer wieder die gleichen, also wenn er denn überhaupt was sagt, immer wieder die gleichen Sätze von sich gibt.
Ja.
Und ihre Idee ist, dass wenn Corso herausfinden würde, aus welchem Buch diese Sätze stammen, weil sie nimmt an, weil er ja so viel gelesen hat, so ein belesener Mensch, müssten sich diese Sätze zu irgendeinem Buch zurückverfolgen lassen. Und das solle er finden, damit sie ihm das vorlesen könne im Pflegeheim, in dem er ist. Jedenfalls behauptet sie, dass das der Grund ist, weswegen er das rausfinden soll. Und er hat erst auch überhaupt keinen Bock darauf, das zu tun. So. Und eigentlich will er ablehnen und sie hat aber schon das Bargeld dabei und legt ihm das hin so und aus irgendeinem Grund vielleicht, weil er das Geld braucht, ist das irgendwo so explizit gesagt, dass er das Geld braucht?
Also ich finde, der Gesamteindruck ist, dass er Geld braucht, weil er immer wieder auch also er wohnt da ja in seinem Arbeitsraum oder er arbeitet in seinem Wohnraum, also diese Mietsituation ist irgendwie ein bisschen prekär. Er wohnt auch wohl in einem Viertel, was ziemlich runtergekommen ist.
Mhm.
Also vielleicht ist es nur zwischen den Zeilen, aber meinem Gefühl nach braucht er schon Geld.
Ja, auf jeden Fall lässt er sich breitschlagen irgendwie und sagt, okay, dann versuche ich das rauszufinden. Und das ist ja erstmal eine Unternehmung, wo man sagen würde, wie zur Hölle soll das funktionieren? Also es sind ja auch keine zusammenhängenden Sätze, ne? Es sind einzelne Sätze, wo vermutlich noch viel Zwischentext folgt, bevor der nächste kommt. Und er versucht auch naheliegenderweise diese Sätze zu googeln, um herauszufinden, zu welchem Buch sie gehören. Aber auch da hat er keinen Erfolg. Also das klingt erstmal wie nach einer Mission, die zum Scheitern verurteilt ist eigentlich, ne? Das herauszufinden. Und ab und an kommen in diesem Roman auch andere PatientInnen zu ihm. Ich weiß auch nicht genau, wie die ihn eigentlich finden. Also hat er irgendwie vorne am Haus ein Schild, Vince Corso, Bibliotherapeut oder so.
Internetpräsenz, eine Instagram-Seite.
Ja, er ist erfolgreicher Bookstagrammer bestimmt. Und die kommen wegen allem Möglichen. Also es kommt eine Frau, die sagt, sie könne nicht vergessen. Ganz Aha. im Gegensatz zu dem demenzkranken Bruder im, ja. im Pflegeheim. Es kommt eine Frau, die Buchempfehlungen möchte, um besser intonieren zu können. Es kommt eine Patientin, die, glaube ich, erst gar nichts sagt und er überschüttet sie ja. mit Empfehlungen, weil er glaubt, sie wolle Schriftstellerin werden ja. und erzählt ihr von ganz vielen verschiedenen Schriftstellern und ihren Schreibratgebern und keine Ahnung. Und irgendwann bricht sie dann ihr Schweigen und sagt, tut mir leid, ich bin längst Schriftstellerin.
Ja. Und habe irgendwie, weiß nicht was, 100 Romane schon geschrieben oder irgendwie genau. sowas. Ja.
So, und regt sich auch darüber auf, dass er ihr eigentlich nur Bücher aus 5 Verlagen empfiehlt. Und
auch nur von Männern.
Und auch nur von Männern. Also eine sehr eingeschränkte Perspektive auf das hat, was er da tut. Und es kommt auch ein anderer Typ, der daher holst du, glaube ich, auch dieses, dass ja. er in so einem runtergerockten Viertel wohnt. Ne? Es kommt dann so ein Typ, der ihm erzählt, er würde ja in einem total gefährlichen Viertel leben. Ja. Unter anderem auch deswegen, weil da so viele böse Ausländer sind in ja. diesem Viertel. Ja. Und er bietet ihm dann an, falls er jemals angegriffen werden würde in seinem Viertel, solle er ihm Bescheid sagen. Dieser ja. Typ hat irgendwie so eine Art Bürgerwehr, die er da ja. aktivieren kann. Und also es ist unangenehm, sehr unangenehm. Ich weiß auch gar nicht, weißt du noch, warum der überhaupt zu ihm gekommen ist?
Ich glaube, um ihn davon zu überzeugen, dass
also ist er wahrscheinlich Sache, einmal durchs Viertel gegangen ja, und bei jedem so, geklingelt.
Genau, so nach dem Motto. So,
wissen sie eigentlich, wo sie wohnen?
Der Neofaschismus ist ja in Italien mal wieder Mode, was man ja. direkt bekommt.
Ja, also es kommt auf jeden Fall auch des Öfteren im Buch vor. Ne? Also da ist das Buch sehr aktuell in seiner Thematik. Genau, also das ist immer so eingestreut, ne? Diese PatientInnen-Begegnungen, die er hat, die wie gesagt auch immer irgendwie ein bisschen unfreiwillig wirken, als wollte er sie eigentlich gar nicht haben. Und der andere Erzählstrang ist quasi diese Suche nach diesem Buch. Was könnte das für ein Buch sein? Und er besucht auch diesen demenzkranken Mann im Pflegeheim,
mhm.
aber kann natürlich nicht wirklich Kontakt zu ihm aufnehmen, weil er nicht mehr in der Lage ist zu sprechen oder wirklich zu kommunizieren.
Also ich finde auch das wieder geschickt tatsächlich gelöst, dass so dieses Thema der Demenz einmal so in dem ganz konkreten Fall dieses betroffenen Mannes da auftaucht und dargestellt wird, aber eben auch so in Spielereien, würde ich jetzt mal sagen, so eben in anderen Szenen. Also die Frau, die irgendwie nicht vergessen konnte, so als irgendein Spiegel dazu. Oder dass dieses Thema auch bei dem Autor, also bei den Protagonisten an sich, glaube ich, auftaucht mit Vergessen. Da geht es ja dann um eine Beziehung, die er irgendwie nicht so richtig loslassen kann. Also ich finde das...
Und er hat auch so einen Dialog mit, ich weiß gerade nicht mehr mit wem, ob das mit diesem Emilio, mit diesem Buchhändler war oder mit dem anderen. Sie unterhalten sich über dieses Spiel. Er versucht ein Spiel rauszufinden, wovon er glaubt, dass das Gegenstand in dieser ja. Szene ist, um die ja. es geht, oder zumindest aus der einen Satz ist, um den es geht. Und die unterhalten sich darüber, oder er fragt ihn, welche Erinnerungen er einsetzen ja. würde, wenn ja. die in einem Spiel wären, in dem sie um Erinnerungen spielen müssten.
Ja, und ja auch diese Leistung, sich an irgendwie hunderte Bücher zu erinnern, die man mal irgendwann im Leben ja. gelesen hat, um ja. dann irgendwie Leuten Empfehlungen zu geben, das ist ja auch
so reine Gedächtnisleistung. Total abgedreht. Also ich finde das schon abgedreht bei Menschen, die Rezensionen schreiben, also zu denen ich ja auch gehöre, aber ich kann das nicht. Es gibt ja Leute, die dann immer so jeden dritten Satz irgendwie droppen, ja, wie bei Autorin XY schon stand oder wie der und der die und die schon mal gesagt hat oder und ich, okay, wo holt ihr das her? Ja. Also selbst wenn ich das gelesen hätte, ich könnte mich nicht daran erinnern. Also das ist schon, ja, auf jeden Fall harte Gedächtnisleistung.
Und das finde ich schön integriert. Also Demenz ja ein Thema, was irgendwie viele Leute umtreibt. Ich habe das in der Klinik bei mir in der Reha ganz, ganz häufig, dass Leute mit, ich würde sagen, hauptsächlich stressbedingten Konzentrationsstörungen kommen. Aber die Sorge springt dann ganz schnell bei den Leuten an, irgendwie zu sagen, oh, habe ich vielleicht Demenz, kriege ich irgendwie Alzheimer oder so. Meine Mutter hatte das auch schon und sowas oder mein Vater. Also ist ja ein Thema, was irgendwie viele, viele Menschen beschäftigt. Ich habe dann jetzt mal kurz vor unserem Termin jetzt hier nochmal rausgesucht, die Zahlen, wie ist denn realistisch, wie viele Menschen überhaupt Demenz betroffen sind in Deutschland. Und tatsächlich so im Bereich, wo es dann so normalerweise losgeht, über 60 bis 70, sind das eigentlich nur so 2% der Leute. Also das ist eigentlich gar nicht so häufig in dem Altersbereich.
Mhm.
Und dann geht es dann so los mit 70 plus, dass man dann irgendwie schon bei 15% der Leute ist, aber bei weitem natürlich keine Mehrheiten oder sowas, sondern...
Aber das ist dann schon ein krasser Anstieg von 60 zu 70, ne?
Ja, also 70 bis 80 ist dann so der okay. Altersbereich sozusagen, und in dem Bereich, dass dann so circa 15% der Leute mit Tendenz zu Anstieg nochmal über 80 kommt. Aber schlussendlich, selbst wenn wir von 20% reden würden, das wäre jeder Fünfte, der dann irgendwann vielleicht mal im hohen Alter, wirklich sehr hohen Alter, eine Demenz entwickelt. Und meinem Gefühl nach, ich habe ja hauptsächlich so End-50er in der Reha sitzen, da gefühlt bei jedem Zweiten, jedem Dritten ist die Sorge davon da, mit 60 schon eine Demenz zu entwickeln. Also tatsächlich irgendwie ein Thema, was da viele umtreibt.
Ja, also das ist ja auch eine existenzielle Situation, wenn du dir vorstellst, dass du alles verlierst. Also du verlierst dich selbst, du verlierst dein Leben, du verlierst deine Erinnerungen, du verlierst deine lieben Menschen, weil du dich nicht mehr an sie erinnerst.
Ja.
Also ich kann mir schon sehr gut herleiten, warum das so eine große Angst vieler Menschen ist. Jetzt mal unabhängig davon, ob sie selber in der Familie Betroffene hatten oder nicht. Weil das spielt ja hier auch immer wieder, also Sprache spielt ja eine entscheidende Rolle. Und das, also was Sprachverlust bedeutet, also einerseits natürlich, was Sprache uns alles ermöglichen kann, einerseits natürlich Literatur, klar, aber eben auch uns selber auszudrücken oder mit anderen in Kontakt zu treten. Und wenn die Sprache verloren geht durch was auch immer, wie isoliert wir dann werden und wie unfähig wir werden, wichtige Sachen zu kommunizieren, auch über uns selbst und über unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle. Und also das ist ja was zutiefst Menschliches, was einem dann verloren geht. Und klar, das fängt der Roman auf jeden Fall ganz gut ein. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, woran ich mich so ein bisschen störe, was aber eben bestimmt absichtlich so ist, es wirkt für mich alles so wahnsinnig losgelöst und zufällig, was natürlich super zum Titel passt, ne? Die Seele aller Zufälle.
Ja.
Wenn ich die Dialoge lese oder gelesen habe, hatte ich oft das Gefühl, dass zwei Menschen sich auf komplett unterschiedlichen Wellenlängen unterhalten.
Mhm.
Also als würde ich mir Gespräche angucken von Menschen, die miteinander reden, aber doch irgendwie nicht. Und die irgendwie nicht so aufeinander Bezug nehmen, und das eine folgt nicht unbedingt logisch aus dem anderen.
Ja,
und das hat bei mir so ein permanentes Verwirrungs- und bisschen Überdrussgefühl erzeugt, weil ich dachte, ich verstehe einfach nicht, warum tust du, was du tust? Warum sagst du, was du sagst? Ich komme nicht hinterher. Also, so.
Es hat auf jeden Fall, ich stimme dir dazu, es hat schon was Bruchstückhaftes, und ich finde eben auch so was Szenenhaftes, und dass die Szenen dann so ein bisschen aneinandergereiht sind und eben nicht immer direkt vielleicht eine Verknüpfung da, zumindest ja nicht sofort erkennbar ist. Aber auch da finde ich, erstens passt das ganz schön zum Thema Demenz.
Ja, absolut.
Zweitens bin ich der Meinung, das ist auch eine Technik, die so im Film Noir angewandt wird. Also diese einzelstehenden Szenen und auch diese Dialoge, wo so metaphernhaft irgendwie Sachen miteinander vermischt werden oder verschiedene Ebenen nebeneinander existieren in der Kommunikation. Und, aber das ist jetzt wirklich nur so ein Gefühlsding, für mich kam da so ein Gefühl von, da wabert halt jemand irgendwie durch so sein mediterranes Leben irgendwie durch, so von wortwörtlich Szene zu Szene irgendwie. Und dann treffe ich da und trinke da den Kaffee und rede ein bisschen über Bücher und ein bisschen über, keine Ahnung was, Schweinefleisch. Und dann bin ich da und treffe eine Frau, die sich, weiß ich nicht was, irgendwie darüber aufregt, dass ich ihr nur Männerromane vorschlage, obwohl sie schon selber irgendwie Dutzende geschrieben hat. Also das ist so ein durch den Tag existieren. Das war so ein Eindruck, der bei mir war.
Es franzt so aus.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, und das ist jetzt aber nur, wie gesagt, in meinem Kopf, in meiner Vorstellung, habe ich keine empirischen Daten auf irgendeine Art und Weise zu. Aber das ist für mich so das Gefühl eines Lebens im Mediterranen.
Mhm.
Also wenn man jetzt mal so ganz klischeehaft spricht, also eben nicht so das Deutsche, ich habe hier meinen Tagesplan und der geht irgendwie morgens um 8 Uhr los und dann müssen die Bahn aber auch zügig und pünktlich fahren und dann ist der Abend 16.30 Uhr durch und dann komme ich nach Hause. Und
bei Wikipedia, das kann natürlich auch falsch sein, weil Wikipedia dazu keinerlei Beleg geliefert, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde die Geschichte einfach schön. Stassi ist ja Bibliothekar und bei Wikipedia im Artikel steht, dass er auf dem Weg zur Arbeit im Zug die meisten seiner Texte geschrieben habe.
Ja. Müsste ich auch machen, so wie hier oben der Zugverkehr oder generell wahrscheinlich in Deutschland inzwischen der Zugverkehr läuft, würde ich da Monumentalwerke irgendwie bekommen. Heute noch so ein regenfestes Papier, auf dem ich schreiben kann, weil gelegentlich steht man dann doch ein bisschen im Nassen.
Aber ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst, aber ich glaube, dann ist das eine Form von Erzählen, die mir nicht sehr entgegenkommt. Also ich brauche ein bisschen roten Faden, ich brauche ein bisschen Kontext, ich brauche ein bisschen, warum erzählst du mir irgendwie was? Also es kommt auch vor in dem Buch, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt sagt, Bücher klingen, jedes Buch ist ein Resonanzkörper. Und für mich klingt dieses Buch ein bisschen wie so ein Jazz-Impro-Ding.
Was wiederum zu 100% zu dem Film Noir einen Druck passen würde.
Ich will ja auch gar nichts gegen deine These sagen. So, also für mich klingt das so, ne, ab und an kommen so Szenen und Bilder zusammen, wo ich denke, oh, das ist ganz schön, das spricht zu mir, das sagt mir was. Ja. Und dann zerfällt alles wieder, so seine Einzelteile. Und jeder macht wieder so seins. Und irgendwie klingt das atonal und passt irgendwie nicht zusammen und so. Und so in etwa wirkt der Text auf mich. Und das kann man total feiern. Aber für mich war es anstrengend.
Und ich bin ja nun nachgewiesen, kein großer Jazz-Fan, insbesondere so diesen Free-Jazz, finde ich mich nicht so wieder. Aber was er zum Beispiel auch, und das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wo ich mich noch ein bisschen mehr wiederfinde, ist, er droppt auch so ein, zwei Mal Borges, also diesen, ich glaube, argentinischen, also südamerikanischen Autoren. Wahrscheinlich.
Heißt der nicht Louis?
Louis Borges, ja, genau. Und den mag ich auch sehr gerne als Autoren. Und der diesen magischen Realismus, ne, dieses auch sehr verträumte.
Damit hatte ich zum Beispiel auch immer Schwierigkeiten.
Und das mit magischem
Realismus.
Das ist
auch
eine viel härtere Version als jetzt, was hier geschrieben hat.
Sag das nur nicht in dieser Betonung.
Also da ist das noch viel intensiver, dieses Wabernde, dieses irgendwie im Halbgenauen sich Bewegende der Szenen, der Bilder. Dagegen fand ich das jetzt hier so nahezu bodenständig.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich schon diese schlimmere Version sozusagen noch ertragen kann oder sogar mögen kann, dann erklärt es vielleicht, warum es mir einfacher fällt oder warum ich da was Positiveres drin sehe in dem Buch.
Vielleicht, ja. Also ich habe damals Isabel Allende, Das Geisterhaus gelesen. Ja. Das ist allerdings auch schon recht lange her und das hat mich damals wahnsinnig aufgeregt. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob es heute anders wäre, zugegebenermaßen. Das könnte schon sein.
Was Allende gelesen habe.
Aber das fand ich damals, also hat auch überhaupt nichts mit mir gemacht. Jedenfalls nichts Positives. Und ein bisschen ähnlich, wenn auch nicht ganz so schlimm, ging es mir mit 100 Jahre Einsamkeit von Marquez. Da hat mich einfach wahnsinnig gemacht, dass der so viel Homonymien hat, also dass die Figuren fast alle gleich heißen. Das heißt, du kannst sie praktisch überhaupt nicht unterscheiden und müsstest, also vom Namen her nicht, und müsstest dir quasi so einen Stammbaum machen und selbst das würde dir nicht so viel helfen, wenn sie halt alle gleich heißen. So.
Ja, ja.
Also das erfordert, die Lektüre dieser Art von Literatur erfordert etwas von mir, was ich nur in geringem Umfang zu geben, fähig bin, möchte ich es mal sagen. Es ist nicht so, dass mir die Bereitschaft fehlt. Ich würde schon gerne...
Ah, ich finde, ich spür schon so ein bisschen fehlende Bereitschaft bei dir.
Nein, ich würde schon gerne dieses Zauberhafte, was andere Leute darin sehen, das würde ich schon auch gerne erkennen und irgendwie für mich auch wahrnehmen, aber es stellt sich nicht ein bei mir. Bevor wir weiter über das Buch reden, ach so, Moment, ich habe hier noch einmal, manchmal sind es so einfach so verwirrende Sätze, wo ich nicht genau weiß, bin ich einfach zu doof für den Satz? Ist es, liegt es an der Übersetzung, die übrigens von Annette Kopetzky gemacht wurde, das möchte ich nochmal hier betonen, Name the Translator, die das bestimmt auch ganz hervorragend gemacht hat, aber an manchen Stellen, es gibt zum Beispiel den Satz, auf einem Bild ist nicht das fotografierte Objekt unscharf, sondern der Fotograf. Und dann bin ich erstmal gestolpert, weil ich dachte, naja, üblicherweise ist der Fotograf ja nicht auf dem Bild. Und wir reden hier jetzt nicht von Selfies oder so, sondern der Kontext war schon eher so klassische Fotografie.
Ich kann das komplett nachvollziehen, weil wenn ich ein Foto mache von irgendwas, dann ist auch nicht das fotografierte Objekt unscharf, sondern der Fotograf.
Auf welcher Ebene? Meinst du gerade auf metaphorischer Ebene unscharf, oder?
Bist du auf der Attraktivitätsebene.
Okay. Aber da bin ich dann hängen geblieben und dachte so, was willst du mir sagen? Ich verstehe den Satz nicht. Und an einer anderen Stelle stand, auch an diesem Tag würde ich nass werden, um mit Django Gassi zu gehen. Und ich sag so, wieso um? Also, das klingt, als wäre das Nasswerden eine notwendige Bedingung, um mit dem Hund Gassi zu gehen.
Manchmal fühlt es sich so an.
Ja, aber man wird ja erst nass, wenn man raus... Also, ne, das kann einfach ein stilistisches Übersetzungsproblem sein oder so. Aber sowas ist mir halt immer wieder passiert, dass ich so über Sätze gestolpert und gedacht habe, hey, ich verstehe es nicht.
Aber das ist einfach ein kleines Sprachspiel, oder? Also,
das mit ihm um?
Ja, genau.
Aber, so. Tell me more.
Für mich jetzt auch schwierig in Worte zu fassen, aber so vom Gefühl her ist das so ein, also um nass zu werden, muss ich mit dem Hund rausgehen. Das ist schlussendlich der Satz, ne?
Auch an diesem Tag würde ich nass werden, um mit Django Gassi zu gehen.
Ja, um mit Django Gassi zu gehen, würde ich nass werden. Gut, vielleicht ist es nicht der Zeitpunkt, live in einem Podcast zu versuchen, Syntax auseinanderzuklamüsern.
Ich gebe es zu, ja. Es war auch nur ein Beispiel für von dieser Art Sätze, nicht ganz so schlimm wie mit diesem Finalsatz, aber so ähnlich wie mit dem Fotografensatz davor. Und ich meine, vielleicht liegt das auch daran, dass ich ja nebenbei Lektorat mache und solche Sachen und dass ich viel schneller an Sätzen hängen bleibe und denke, hey, nee, Moment mal, was soll hier eigentlich genau gesagt werden und funktioniert das? Und vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden, ne? Das ist ja immer eine Möglichkeit, dass ich das Problem bin. Aber wenn mir das zu oft in einem Text passiert, dass ich so an Sätzen einfach so, wie an so einem Hindernis irgendwie, dann laufe ich dagegen und denke, hä? Und dann bin ich irritiert.
Und ich stolper da einfach drüber und gehe weiter, glaube ich.
Das ist dann wahrscheinlich mein Berufsproblem, ne? Ich kann da nicht drüber stolpern, nicht mehr drüber nachdenken. Und wenn mir das zu oft in einem Text passiert, werde ich frustriert.
Ja, stolpern nervt.
Stolpern nervt. Insbesondere, wenn man dann nicht einfach weitergehen kann, sondern, keine Ahnung, sich so den Fuß
erstmal
gestoßen
sich
hat.
Erstmal sich umdreht und den Stein ganz genau beschaut, über den man gerade gestolpert
ist. Genau, so in der Art ist das. Und das mag vielleicht auch noch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass ich mich da nicht so fallen lassen konnte in den Text. Aber bevor wir weiter über den Text sprechen, vielleicht ein kleiner Einschub zur Bibliotherapie. Es ist ja sehr naheliegend, das zu tun, denn Fabio Stassi hat sich Bibliotherapie nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich ein Konzept, ein therapeutisches Konzept. Und als wir darüber gesprochen haben, wie wir den Podcast nennen wollen, bin ich ja auf dich zugekommen und habe gesagt, wir können ihn ja Bibliotherapie nennen. Mhm. Und du warst erstmal gar nicht so begeistert und hast gesagt so, das Erste, was da in meinem Kopf passiert, ist, dass ich an dieses therapeutische Verfahren denke. So. Und dann habe ich auch so gedacht, ja gut, ist das ein Problem? Aber was ist denn dieses therapeutische Verfahren? Das ist ja also, dein Kompetenzbereich eigentlich.
Ich würde zuallererst da dem voranstellen, warum das einen vielleicht stören könnte, wenn das an ein therapeutisches Verfahren erinnert. Weil das ist wie den Podcast für mich, Ressourcenaktivierung zu nennen. oder Aktivitätssteigerung.
Expositionstherapie,
ja genau. Bibliotherapie ist eigentlich sehr naheliegend, dass die Konzept, dass man mittels Literatur, und da gibt es verschiedene Richtungen, kann Prosa sein, kann Lesen sein, kann aber eben auch das Produzieren, Lyrik und sowas sein, dass man mittels des Mediums Literatur versucht, eine therapeutische Verarbeitung von schwierigen Emotionen zum Beispiel zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass bei dem Lesenden von der Bibliotherapie, was da ganz viel wirksam ist, dass über einfach so trocken ausgesprochene therapeutische Sätze in der Sitzung, dass darüber hinaus bei sowas Gelesenem viel mehr eine Aktivierung stattfindet von emotionalen Zentren, von so einem Erleben, man nennt das so Erlebensaktivierung, was dann dazu führt, dass Sachen mehr hängen bleiben. Also mal ganz blöd gesagt, wenn ich irgendwo lese, wenn ich höre in der Therapie, sich immer nur an jede Regel zu halten und irgendwie 100% alles richtig zu machen, das ist irgendwie ungesund, dann kann ich das auf einer ganz neutralen Ebene im Kopf vielleicht verstehen und sagen, ja klar, es ist irgendwie ungesund, 100% jede Regel immer einhalten zu wollen, das macht mich auf Dauer kaputt oder sowas. Aber das zu verstehen heißt noch lange nicht, dass es auch irgendwie ankommt in mir, dass es eben so ein Erleben aktiviert. Wenn ich allerdings keine Ahnung, von Kafka den Prozess lese und allein das Lesen dieses Einhaltens von bürokratischen Regeln irgendwas in mir macht, wo ich merke, da kommt ein Widerstand auf, da kommt ein Widerwillen, Ekel, keine Ahnung was, komplettes Unverständnis, Hilflosigkeit, dann könnte vielleicht dieses aktivierte Erleben, diese aktivierten Emotionen dann dazu führen, dass es dann spürbar ist, zu sagen, ja nee, halt mal, es ist wirklich so richtig bescheuert, sich an diesen, was weiß ich, an jede Regel halten zu wollen, egal wie es einem damit geht. Und durch dieses spürbare, sagen wir mal, Verstehen davon, dass dann es eben natürlich einfacher ist, eine Veränderung im eigenen Verhalten zu erreichen, als einfach nur zu wissen, irgendwie, der Arzt hebt den Finger, ich soll mich mehr um mich selber kümmern. So zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, dass es auch helfen kann, also sich in den Geschichten anderer wiederzufinden.
Total, total.
Ich meine, das kann auf mehreren Ebenen funktionieren. Ich kann ein Buch lesen, wo ich ProtagonistInnen habe, mit denen ich mich sehr identifizieren kann, weil die mir sehr ähnlich sind. Und ich durch diese ProtagonistInnen vielleicht Gefühle erleben kann, die ich mir selber sonst gar nicht so erlaube. Oder ich lese von ProtagonistInnen, die das ganze Gegenteil von mir sind, von denen ich mich abgrenzen kann, ne? Wo ich ganz genau sagen kann, ey, nee, die benehmen sich so, wie ich das furchtbar finde, wie ich das nie machen würde. Oder was weiß ich, die benehmen sich wie meine Eltern, das ist ja furchtbar. Oder,
ne? Geht gar
also,
nicht.
Also sich wiederzuerkennen, eben auch dieses, ne, ich bin nicht allein, da ist eine Geschichte erzählt, die auch Teil meiner Geschichte ist. Das ist ja dann auch wieder eine Frage, oder was heißt eine Frage? Es ist ja ein Fakt, dass Erzählen für Menschen sehr wichtig ist.
Ja.
So, das kann in Form von Literatur passieren, muss es ja aber auch nicht. Ne? Also jede Anekdote, die man sich im Alltag erzählt, ist ja auch eine Form von Erzählen. Das war, ne? Ich erzähle dir irgendwie eine Geschichte, ich erzähle dir, was ich erlebt habe, ich erzähle dir, wie ich das empfunden habe und du reagierst darauf. Also das ist was sehr, sehr Menschliches, Erzählen als solches. Und deswegen ist es ja in der Bibliotherapie auch manchmal so, oder haben wir vorhin darüber gesprochen, dass autobiografisches Schreiben zum Beispiel auch ein Teil der Bibliotherapie sein kann. Eben das eigene Leben erzählen oder das eigene Leben erzählbar machen. Da wären wir auch fast wieder ein bisschen bei dem Buch, über das ich vorhin geredet habe, mit Mein Leben war nicht, wie es war.
Ja.
Man sagt ja auch manchmal, dass, da weiß ich allerdings nicht, wie da die wissenschaftliche Evidenz für ist, dass Lesen Sozialkompetenz und Empathie fördert.
Da kenne ich jetzt spontan keine Studien zu. Sozialkompetenz würde mich wundern. Nein, weiß ich einfach nicht.
Ich könnte mir vorstellen, wenn es Empathie fördert, fördert es in gewissem Maße natürlich auch Sozialkompetenz. Wenn ich mich besser in andere hineinversetzen kann, dann kann ich vielleicht besser auf andere reagieren.
Dazu passt perfekt meine zweite Notiz, die ich mir als Vorlesenotiz im Buch gemacht habe.
Als hätte ich es gewusst.
Ja, die man dazu bringen kann. Zum Thema, wie gut Sozialkompetenz gefördert wird durch Buchlesen. Es steht folgender Absatz hier im Buch. Ich überlegte, dass keine andere menschliche Tätigkeit so sehr zu Perversionen anregt wie die Lektüre. Seit ich diesem Beruf nachging, stieß ich auf nichts als Marotten und Absonderlichkeiten. Das trifft auch meine persönlichen Erfahrungen. Also wir sind ja zusammen im Buchclub. Nein, also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich Perspektivübernahme passiert durchs Lesen. Da bin ich komplett von überzeugt und es ist irgendwie naheliegend, dass das Leuten einfacher macht, Empathie, sich hineinversetzen in andere Menschen und darüber wiederum auch Sozialkompetenz aufzubauen. Jetzt mal so wieder nur klischeehaft, wie gesagt, ich kenne keine Daten dazu. Jetzt ist so der typische Bücherwurm nicht unbedingt klischeehaft der sozialkompetenteste Mensch.
Ja, jein.
Also kommt immer drauf an, wie man Sozialkompetenz definiert.
Ich wollte gerade sagen, dafür müssen wir darüber sprechen, was wir unter Sozialkompetenz verstehen. Aber ja, klar. Also Menschen, die viel lesen, neigen dazu, eher zurückgezogenere Menschen zu sein. Und auch Menschen, die schreiben, neigen dazu, vielleicht eher zurückgezogenere Menschen zu sein. Aber ja, wie du schon sagst, das ist, glaube ich, auch sehr, also mal klischeehaft vereinfacht. Ne? Es gibt natürlich auch extrovertierte Menschen, die schreiben und lesen.
Es schließt sich absolut nicht zu 100% aus. Wie gesagt, ich habe jetzt nur rein im Klischee gesprochen, eben weil ich nicht Daten dazu kenne oder habe. Ich weiß aber zum Beispiel, das war glaube ich in der Zeit, wo ich noch in der Uni war, da lief auch zum Beispiel so eine Studie zum therapeutischen Schreiben. Das war ein bisschen tagebuchartig, aber auch das kennt ja vielleicht der ein oder andere, dass das auch tatsächlich gute Effekte gebracht hat. Also Tagebuch, im Endeffekt Tagebuch schreiben.
Ja.
Und da gibt es verschiedenste Techniken, die so in diese Richtung gehen und die wirken halt. Also das klingt primitiv, das klingt einfach irgendwie oder das klingt wie aus, keine Ahnung, aus den 60ern, aus der Sitcom oder sowas. Aber das sind Verarbeitungswege, die zum Beispiel in dem Fall durch Schreiben im Gehirn angeregt werden, die durch einfach nur drüber nachdenken im Kopf wohl nicht passieren. Vielleicht sind das ähnliche Verarbeitungswege, die beim drüber sprechen, beim Aussprechen, was du auch gesagt hast, auch schon passieren. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, dass beim Schreiben nochmal ein höherer Aufwand ist und der höhere Aufwand ist, bedeutet dann eben häufig eine tiefere Verarbeitung.
Ja. Naja, schon allein eine Formulierung eine Sprache dafür zu finden, zu überlegen, wie drücke ich jetzt eigentlich aus, was ich denke, was ich empfinde oder wie ich mit einer Situation umgegangen bin. Das erfordert ja schon ein bisschen mehr Reflexion, als einfach nur vor sich hin zu denken. Genau. Also allein deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da gute Effekte hat. Letztendlich ist Bibliotherapie ein ähnlicher Bereich wie sowas wie Musiktherapie oder Kunsttherapie.
Genau.
Alles, was so ein bisschen aktivierend künstlerisch zur Verarbeitung irgendwie einlädt. Nur ist es tatsächlich so, dass Bibliotherapie in Deutschland nicht besonders verbreitet ist. Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum habe ich gelesen, da ist das deutlich, also da gibt es, glaube ich, mehr Forschung auch dazu und es gibt mehr Organisationen, die sich damit beschäftigen. Die Idee der Bibliotherapie, die reicht ziemlich weit zurück, habe ich gelesen. Im Grunde bis in die römische und griechische Antike. Es gab Hieranos von Ephesus, das war ein griechischer Arzt, der in Rom praktiziert hat und der hat damals schon ganz hands-on manischen PatientInnen Tragödien verschrieben und depressiven Komödien.
Also vorhin schon erzählt, ich musste so lachen irgendwie. Weil ich das finde ich so direkt. Also jemanden, der hat ein bisschen zu gute Laune, der ist manisch, der ist ein bisschen drüber, der muss mal ein bisschen was Trauriges lesen. Irgendwie. Schöne Tragödie. Und so jemand, der irgendwie traurig ist und nicht so in die Gänge kommt.
Nur ein bisschen lachen.
Ist ein schöne. Schön einmal hier Pastewka geguckt und dann ist die Depression vorbei.
So.
So.
Kleiner Pastewka-Gag. Genau, 2016 zum Beispiel ist im Lancet ein Artikel erschienen, Books Do Furnish Your Mind, in dem auf die Begriffsgeschichte eingegangen worden ist. Der Begriff ist wohl geprägt worden 1916 von einem Pastor und Essayisten mit dem wundervollen Namen Samuel McCord Crothers, den kein Mensch mehr kennt. Und 2015 hat die New York Times auch einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Can Reading Make You Happier? Und die Autorin hat dort ihre Lektüre-Therapie geschildert. Ich habe ein Lieblingsbuch, das ist schon ein bisschen älter, kann man aber immer noch kaufen, nämlich Lesen als Medizin von Andrea Gerg.
Und nicht zu verwechseln mit Andrea Berg.
Nicht zu, Andrea Berg ist keine Medizin.
Manchmal muss Medizin wehtun.
Vielleicht auch das.
Weiß man, dass es wirkt.
Und sie lässt sich nämlich auch so Lektüre-Tipps geben und untersucht aber generell Lesen und die positiven Effekte des Lesens so aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Sie lässt dann auch irgendwie Hirnscans machen, was passiert, wenn sie liest so. Also ist ein großartiges Buch, kann ich nur empfehlen. Also ich glaube auch schon, dass da auf jeden Fall was dran ist. Ich bin sonst total unempfänglich für die Romantisierung von Lesen und von Literatur. Also da wird es mir schnell zu viel. Also wir haben zum Beispiel ja im Buchladen auch so diverse Non-Book-Artikel. Also Non-Book, alles was nicht Buch ist, logisch.
Ne? Ich wollte einen schlechten Witz machen. Nein, bitte weiter.
Schluck ihn runter. So Tassen, wo dann irgendwie so Booklover draufsteht und irgendwelche Beutel, wo draufsteht, keine Ahnung, ich bin ein Muggel.
Irgendwie hat nochmal eine ganz andere schwierige Ebene, also aber
dieses ästhetisierende, romantisierende von Lektüre und Lesen, das ist was ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube aber, dass dieses Literatur kann dir helfen, nicht in diesen romantisierenden Bereich fällt, zumindest so, wie ich das selber sehe, nicht.
Sagen wir mal so rum, es macht einen jetzt nichts, um bessere Menschen lesen zu können.
Lesen zu können? Nein, auf keinen Fall.
Oder viel zu lesen oder sowas.
Nein, nicht notwendigerweise, nee.
Also ganz, ganz besonders nicht automatisch, aber auch generell nicht. Also ich finde, weil du vorhin gesagt hast,
da kommt dann auch schnell sowas Elitäres rein.
Ja, genau. Wenn du gesagt hast, Musiktherapie, Kunsttherapie und sowas, das finde ich steht auf sehr vergleichbaren oder auf genau derselben Basis und hat vielleicht nicht so sehr diesen elitären Touch irgendwie zu sagen, wie Kunst schlussendlich kann jeder so nach dem Motto, also Farbe an irgendwo raufzubringen, eine Figur zu formen. Musik, meiner Meinung nach, schlussendlich kann das jeder irgendwie einen Rhythmus machen, irgendwas zu singen und sowas. Und da ist es aber vielleicht ein bisschen weniger aufgeladen mit, das ist irgendwie ein ganz besonderer Lifestyle irgendwie. Aber
glaubst du, dass das der Grund ist, weswegen Bibliotherapie deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist oder so, aber vermutlich nicht viel anders, nicht so verbreitet ist, weil es nicht so niedrigschwellig ist wie Kunsttherapie oder Musiktherapie?
Vielleicht, das stimmt, ja. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber gerade bei der, also ich kenne hauptsächlich musiktherapeutische Angebote, so in Kliniken in Deutschland. Das ist, würde ich jetzt sagen, das meistverbreitetste, gefolgt von der Kunsttherapie. Und ich kenne keine einzige Klinik. Ich habe jetzt bei der Recherche vorher eine gefunden, gibt bestimmt noch mehr in Deutschland, aber ich kenne jetzt persönlich keine, Klinik, wo bibliotherapeutisch, also mit Ansage gearbeitet wird. Klar kannst du in der psychotherapeutischen Sitzung, kannst du als Einzelperson immer sagen, okay, hier das und das Buch, das ist vielleicht was, wo sie sich wiederfinden oder was eine Idee sein kann, und das wird auch gemacht.
Ja, dann auch nochmal die Frage, ob man von fiktiven oder von Sachtexten spricht, ne? Also wenn man Sachtexte empfiehlt, dann geht es ja wieder eher so in Richtung Psychoedukation, ne?
Das meine ich jetzt
lesen
nicht.
Sie was über Ihre Depression.
Kann man auch machen, aber das nennt sie dann nicht Bibliotherapie. Also das ist dann Psychoedukation, genau. Ich meine schon, Prosa zu empfehlen, aber wie würde das in einem Klinikkontext aussehen, wenn
also
das jetzt nicht auf individueller Basis ist?
Genau, so. Also ich kann noch sagen, dass ich habe nämlich ein gutes, also eine interessante Arbeit zur Geschichte der Bibliotherapie gefunden, als ich gegoogelt habe, von einer Frau namens Annette Grest. Die ist erschienen in den Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität. Heft 456 findet man leicht über Google. Und da geht es halt auch viel um dieses Gruppensetting.
Ja, das wäre spannend. Was genau, machen die?
Also dass man dann in der Gruppe eben zusammen über seine Lektüreerfahrungen spricht.
Cool.
Also tatsächlich so ähnlich wie ein Buchclub.
Ja, total.
Ja.
Finde ich gut. Find ich gut.
Wenn auch wenn es jetzt in der psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik ist, dann natürlich mit einem anderen Ernst dahinter. Und da wird natürlich die Lektüre auch entsprechend ausgewählt und werden bestimmt auch andere Schwerpunkte gesetzt, was da jetzt genau diskutiert wird. Aber da ging es schon auch ums Gruppensetting und nicht so sehr um Einzeltherapie.
Das könnte ich mir total vorstellen. Also nicht in der Reha, wo ich jetzt bin, weil da sind nicht die Zeiträume dafür da. Aber sowas wie eine länger laufende psychotherapeutische stationäre Arbeit, und dann kommt man da, was weiß ich, einmal die Woche, alle zwei Wochen oder sowas zusammen zu bestimmten Büchern, Kapiteln oder sowas und macht dann einen Gruppenaustausch zu. Das halte ich vom Gefühl her tatsächlich für eine total hilfreiche Arbeit. Also ich hatte ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal irgendwann die musiktherapeutische Weiterbildung zu machen. Und das, vielleicht mache ich das auch noch irgendwann, aber da sind die Hürden meiner Meinung nach tatsächlich dann gar nicht so wenig, das als Psychotherapeut ordentlich durchzubekommen. Dann wird man dann vielleicht eher in andere Ecken rübergeschoben, organisatorisch. Aber sowas Deutsches, das ist eigentlich gar keine ganz üble Idee.
Ja, ne? Also ich kann diese Arbeit, ich habe sie jetzt natürlich, die hat so, ich glaube, 58 Seiten oder sowas. Ich habe die jetzt wirklich nur überflogen, aber das, was ich gelesen habe, und ich habe auch ein paar jetzt Informationen daraus genommen, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich fand auch interessant, es ging da auch ein bisschen um eben, wie verbreitet das in Deutschland ist, dass es in Deutschland nicht besonders verbreitet ist. Dass es in der DDR zum Beispiel üblich war für, ich glaube, ein Gefängnis oder Krankenhaus gesprochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Manchmal ist es ja fast das Gleiche, ne? So dass ab so und so vielen PatientInnen es eine Bibliothek geben muss, die zugänglich ist. Und dass das in der DDR vorgeschrieben war, ab Patientenzahl X, ne, muss es sowas geben.
Ja.
Was ja heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also ne, wie viele...
In Gefängnissen oder in Kliniken?
Nee, also dass es diese Vorschrift gibt ab so... Ne, es gibt schon Gefängnisbibliotheken auf jeden Fall. Ja, ne? Aber in Krankenhäusern ist es, glaube ich, nicht so üblich.
Ich kenne tatsächlich, glaube ich, nur Krankenhäuser, die eine kleine Bibliothek zumindest haben.
Okay. Also in der psychosomatischen Klinik, in der ich damals war, gab es auch eine kleine...
Also einfach auch mal ganz primitiv gedacht, weil den Leuten halt dort auch häufig langweilig
überhaupt nicht für bibliotherapeutische Zwecke, sondern einfach so zur Zerstreuung, zur Hebung der Stimmung und so, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber fand ich super spannend. Werde ich bestimmt auch nochmal durchlesen jetzt nach dem Podcast, wenn ich Zeit habe dafür. Vielleicht mal kurz zu Fabio Stassi. Der Roman steckt ja auch voller... Ist das sie? Ich hätte das nie sagen dürfen. Voller Bezüge und literarische Werke und sowas. Ne? Ja. Also, und die Kapitel, die sind ja zum Beispiel auch nicht nummeriert, sondern von A bis Z.
Ja. Also, aber es gibt Teile, 1, 2, 3, ne? Also des Buches.
Genau, es gibt drei Teile, aber die Kapitel selber haben nur einen Buchstaben als Überschrift von A bis Z. Und der Turmbau zu Babel wird ja auch mehrfach erwähnt und die Sprachverirrung und Menschen können sich nicht mehr verstehen. Es geht viel um Fremdheit und Fremdsein, was natürlich mit der Demenz auch zusammenhängt, also mit dieser Demenzgeschichte.
Auch mit so Migrationsgeschichte.
Aber auch mit genau, das ist es nämlich. Also es gibt ziemlich am Ende des Buches eine Szene, wo es eine Demonstration gibt, wo Geflüchtete auf der Straße demonstrieren gegen die Situation, in der sie sich befinden und für bessere Bedingungen und mehr Chancen und sowas. Und er schließt sich dann auch an dieser Demonstration. Also der
Ein
bisschen zufällig, er hat es nicht geplant, aber er kommt da vorbei und läuft quasi in diese Demonstration rein. Und sieht dann auch an der Seite diesen Typen mit seiner Bürgerwehr stehen.
Ja, den Neofaschisten,
Der natürlich nicht mit demonstriert. Und
prügeln die sich nicht oder sowas? Kommt da nicht irgendwie sowas bei raus? Oder die kommen auf jeden Fall in irgendeine...
Ja, es gibt irgendwie so ein Handgemenge, und das fand ich auch ganz schön. Also so als Idee, dass man seine Heimat, wenn wir jetzt diesen etwas belasteten Begriff verwenden wollen.
Leicht belasteten Begriff.
auf verschiedene Arten verlieren kann. Also man kann fliehen müssen aus einem Land, weil man dort nicht mehr leben kann. Man kann seine Sprache, seine Identität verlieren und damit auch ein Teil von Heimat, von in der Welt sein, weil man eben so komplett isoliert ist durch die Umstände, die man dann... Also Literatur als was Universelles, finde ich, kommt da schon raus in diesem Buch. Und das finde ich schon ganz schön.
Aber jetzt hier keine Romantisierung von Literatur.
Keine Romantisierung von Literatur, absolut nicht. Ich hatte das tatsächlich auch mal, ich wollte Fotos von mir machen lassen für so Social Media Gedöns, und die braucht man ja öfter mal. Und damals habe ich das so machen lassen, fand das damals aber schon nicht besonders geil. Dann ist der Fotograf zu mir nach Hause gekommen und also nichts Negatives über den Fotografen, ne? Ich habe dem ja zugestimmt so. Aber dann haben wir Fotos gemacht von mir vor meinem Bücherregal.
Sure, wie man das halt für Literatur, Social Media so halt macht.
Ich finde das ganz furchtbar so im Nachhinein, dieses so, oh, sie liest gern, wir müssen sie vor einem Bücherregal fotografieren, weil es quasi keinen anderen Lebensraum gibt, in dem sie existieren kann. Also, das fand ich dann schon wieder zu viel, das zu sehr irgendwie betont, zu sehr herausgestellt. Wir wollen jetzt nicht spoilern, ob er am Ende dieses Buch findet, um das es geht, ne? Aber seine Spurensuche, Corsus Spurensuche, führt ihn auch in die Bibliothek von diesem demenzkranken Bruder.
Der große Bibliothek.
Diese sehr große Bibliothek, genau. In der er eben dieses ganz bestimmte Buch sucht, auf das all seine Hinweise dann deuten, die er im Laufe der Zeit gesammelt hat. Und es gibt im Roman ja auch unterschiedliche Andeutungen, was möglicherweise in diesem Buch versteckt ist. Ja. Ne? Von Schlüssel über Geld, über, weiß ich nicht, ganz andere geheimnisvolle, persönliche Geheimnisse oder so. Und wer sich wegen dieses Begriffs Detektivroman irgendwie sowas Ähnliches vorstellt wie Sherlock Holmes oder sowas, der würde
das
ja auch...
Das ist so richtig überhaupt nicht.
Genau, der wäre auf jeden Fall so richtig hart enttäuscht. Eben auch, weil es keine so wirkliche Spannungskurve hatten wir schon in diesem Buch gibt. Ne? Es gibt nicht so einen wirklichen Spannungsaufbau. Es gibt nicht wirklich so einen Höhepunkt, wo man sagt, boah, jetzt, ne, auf das läuft irgendwie alles zu. Es meandert eben so. Ne? Es ist viel Reflexion über Sprache, über Literatur, Vergessen, Erinnern und... Aber das Buch hat mich dazu verführt, was mir übrigens ziemlich oft passiert, wenn in Büchern andere Bücher erwähnt werden. Es hat mich dazu verführt, ein Buch zu bestellen. Ein anderes Buch, welches erwähnt wurde. Also dieser Corso führt verschiedene thematisch unterschiedliche Notizhefte, in denen er fiktive oder auch reale Orte oder Personen dokumentiert. Und er hat auch ein Heft, das er die Agenda der Lügner nennt. Und da gibt es so... Naja, sammelt halt Hochstapler und Lügner realer und fiktiver Natur. Und irgendwo in diesem Zusammenhang wurde Javier Cercas, keine Ahnung, sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche, der falsche Überlebende erwähnt. Und darin, also es ist auch ein Sachtext, ein Roman, und es geht um einen Mann namens Enrique Marco, der über Jahrzehnte fälschlicherweise behauptet hat, er sei Holocaust-Überlebender und hätte wäre in mehreren KZs gewesen. Und er war sogar Präsident der spanischen KZ-Überlebendenorganisation, bevor er quasi enttarnt wurde, dass das alles Schwindel war und dass das gar nicht stimmte. Und 2005 musste er dann zurücktreten. Und das sind so Geschichten, die ich super interessant finde. Weil ich mich halt immer sofort frage, wie kann das gehen? Also ich kann mir natürlich psychologische Gründe und Mechanismen oder irgendwie herleiten, wie jemand, ne, wie das passieren konnte. Aber auf so einer emotionalen Ebene, wie kann ich es schaffen, so ein hoch emotional aufgeladenes Thema, von dem ich ja weiß, dass es mich nicht betrifft, über Jahrzehnte hinweg in der Öffentlichkeit so zu präsentieren, als sei das meine Geschichte. Und da springt halt sofort mein Detektor an und ich denke, das will ich wissen, das will ich verstehen, ich will wissen, wie es irgendwie dazu kommt. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein super großer Motor fürs Lesen. Also das war früher als Kind vielleicht anders, weil ich da auch mehr Romane gelesen habe. Mittlerweile bin ich ja mehr so auf der Sachbuchschiene unterwegs. Es ist nicht so, dass ich gar keine Romane mehr lese, aber lieber Sachbücher tatsächlich.
Ja, für die platte Genre-Literatur, wo wogende Busen und feuerspeiende Drachen vorkommen, da bin ich zuständig hier im Podcast.
Ich hatte
kürzlich, du lernst halt was und ich werde nur so seicht unterhalten.
Genau, ich hatte kürzlich im Laden eine Kundin, die wollte gerne so einen richtigen Herzschmerz-Liebesroman.
Ja, das ist voll, auch immer voll fair. Hey.
Ist voll in Ordnung, judge ich gar nicht. Ich fand es nur lustig, dass sie halt mich gefragt hat, weil ich, glaube ich, die schlechteste Person bin, um ihr irgendwas dieser Art zu empfehlen. Zumal, wenn man Liebesromane sucht, man auch, also das geht auch von bis, ne?
Ja.
Also, ich kann sehr unterschiedliche Liebesromane suchen. Letztendlich stellte sich heraus, sie suchte so einen richtigen Nackenbeißer.
Ja.
Das ist so, sie hat dann, glaube ich, irgendwie so ein Highlander, die ja, Liebe des Highlanders, keine Ahnung.
Wenn es dich kickt, dann kickt
irgendwie
dich.
Irgendwie so ein Buch, ne? Genau, aber ich lese halt, um Welt besser zu verstehen, um Menschen besser zu verstehen, um so Zusammenhänge herzustellen zwischen Dingen. Finde nichts geiler, als wenn in meinem Kopf so Sachen zusammenklicken und so plötzlich Sinn ergeben. So zwei Informationen gehen wie so zwei Puzzleteile ineinander und plötzlich macht es alles viel mehr Sinn. So.
Wir lesen aus sehr unterschiedlichen Gründen Bücher.
So. Und das liebe ich total. Ich kann aber halt auch, ne, ich kann mich auch an einem Roman erfreuen, wenn ich die Figuren großartig finde, wenn ich die Sprache großartig finde. Also ich bin ja, ich habe es an jeder möglichen und unmöglichen Stelle schon mal gesagt, dass ich großer Fan bin von Clemens J. Setz, der ja nicht nur Romane schreibt, aber eben auch viele Romane, Erzählungen geschrieben hat. Und den ich besonders eben liebe für seine Sprache und für das Abseitige, was er immer irgendwo ausgräbt, wo ich mich oft frage, wow, wo hat er das hergeholt irgendwie? Ja, aber es ist großartig, dass er das gehoben hat wie so ein Schatz irgendwo und in so ein Buch packt. Also ne, ich bin nicht jetzt Anti-Roman oder so, aber es gibt ja Leute, die sagen, ich lese, um der Welt zu entfliehen oder sowas.
Ja.
Und das ist was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich will nicht der Welt entfliehen durchs Lesen.
Ich finde das fair. Also du liest irgendwie was, um was zu lernen, um so neue Verknüpfungen zu machen, um mehr über die Welt zu verstehen. Ich lese entweder, um so unterhalten zu werden oder vielleicht auch, um so Gefühle zu aktivieren, was mir dann wichtig ist.
Ja, mit Gefühlen habe ich es nicht so.
Und zusammengenommen ist das die Erklärung, warum wir alle Juli C. hassen. Weil da lernt man weder was, noch ist man unterhalten, noch kommen irgendwelche Gefühle auf. Es ist einfach, man weiß es nicht, warum. Manche Menschen.
Wobei, warte mal, wir haben im Buchclub haben wir mal Neujahr gelesen. Ne?
Und das war aushaltbar. Aber
ja, das fand ich jetzt nicht so
dramatisch.
Unter Leuten
ist echt einer der für mich persönlich unangenehmsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich kenne Juli C.
Hast du es zu Ende gelesen?
Ich habe es zu Ende gelesen. Und Juli C., ich kenne sie persönlich überhaupt nicht. Man hört ja immer gelegentlich, dass es jetzt auch nicht die sympathischste Person ist, aber das ist ja nochmal ein Nebenthema. Ich weiß, dass sie viele Bücher geschrieben hat. Ich glaube auch, viele Menschen finden die gut. Aber also, Nebenthema. Ich sage das jetzt nur, weil ich exakt mit Blick auf ein Juli C. Buch vor mir, auf Neujahr tatsächlich gerade hier sitze.
Ja,
siehst du? Sonst wäre vielleicht nicht sie die Autorin gewesen.
Aber das wäre tatsächlich einfällt. Auch meine Frage gewesen, nach meinem Mini-Monolog darüber, warum ich denn lese, hätte ich dich nämlich auch gefragt, so warum liest du, oder ne? Findest du irgendwas? Was findest du in der Literatur, was du sonst nirgendwo findest?
Ja, also wie gesagt, zum einen tatsächlich einfach Unterhaltung. Ich sehe da keinen Beinbruch drin über Drachen,
nein,
Raumschiffe
gar nicht. Also,
und Sachen zu lesen.
Ich möchte das auch nochmal festhalten. Ne? Ich verurteile niemanden, der für Unterhaltung liest. Ich habe eine Arbeitskollegin, die liest mit allergrößter Leidenschaft Trash und steht da auch komplett dazu, solange sie das Buch unterhält auf so eine trashige Art und Weise, ist sie total zufrieden.
Ja.
Und das finde ich total okay. So, also jeder hat seine individuellen Gründe.
Das ist eine von meinen Sachen. Und die andere ist wirklich, was ich vorhin so ganz am Anfang mal mit so Erlebensaktivierung meinte. Und jetzt, das ist jetzt nicht immer im therapeutischen Sinne, aber ich lese auch ganz gern einfach, um Gefühle zu aktivieren, zu spüren, zu, keine Ahnung, also um, sagen wir mal, mehr so einen emotionalen Prozess da mitzunehmen. Nicht so sehr eben, wie du jetzt gesagt hast, um was zu lernen oder was zu verstehen, weil ich in vielen Fällen nicht der Meinung bin, dass man da viel über die echte Welt lernt, was dann neu. Aber dann mag jetzt meine Arroganz irgendwie drin stecken.
Meinst du jetzt von Prosa oder von Sachbüchern?
Aus Prosa.
Man kann sagen, weil bei Sachbüchern würde ich jetzt widersprechen.
Ja, aus Sachbüchern, klar. Nee, ich meine aus Prosa. Da habe ich schon mal ein oder andere Buch gelesen, wo ich auch neue, also auf der intellektuellen Ebene neue Perspektiven irgendwie gefunden habe. Ich fand zum Beispiel Kein Teil der Welt von der Autorin, deren Namen ich jetzt leider vergessen
Stephanie
habe.
Stephanie de Velasco.
Ah, danke.
Das war toll. Das habe ich auch sehr gemocht.
Fand ich sehr, sehr gut. Und das hat mir schon nochmal Perspektiven über so dieses Aufwachsen in Zeugen Jehovas, glaube ich, ne?
Ja.
Ist das? Das fand ich sehr schön. Das kommt schon mal vor, aber jetzt in meinem Fall, deswegen lese ich keine Bücher. Also das ist keine Prosa. Keine.
Ja, ja, genau. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht der Anspruch von Prosa.
Ja.
Ne? Also Fakten, pure Fakten über die Welt zu vermitteln, ne? Das soll Prosa ja nicht.
Ich habe noch eine kleine Anekdote. Nein, nicht Anekdote, das stimmt nicht. Ein Side-Fact, den ich noch hier reinwerfen möchte zum Thema Demenz.
Ja.
Als sich die Zuhörenden zurückerinnern an die Regentschaft, Präsidentschaft des Herrn Trump in den USA, die hoffentlich nicht wiederkehrt, da wurde gelegentlich die kognitiven Fähigkeiten von Herrn Trump eingeschätzt als vielleicht nicht mehr ausreichend oder nie ausreichend für das Amt.
Lange bevor Biden nicht mehr ausreichend fürs
Amt
war.
Genau. Und dann hat er, glaube ich, auf eigenen Antrieb eine Testung gemacht, kognitive Leistungsfähigkeit, und hat dann in einem Fernsehinterview, glaube ich, sehr groß verkündet, man möchte sagen posaunt, wie gut er abgeschnitten hat.
A stable genius.
Hieß a stable genius, ja. Und das hatte mich damals amüsiert. Und als ich mich nochmal vorbereitet habe hier auf den Termin zum Thema Demenz, da ist mir das eingefallen, da war doch mal was irgendwie. Und es gibt eben so ein Demenz-Screening. Das ist ein Fragebogen, wie so ein kleiner Test, den man so macht. Der dauert so 10 bis 15 Minuten. Es gibt verschiedene Arten von Mini-Mental State und Montreal Cognitive Assessment und so. Also verschiedene Arten gibt es auch, glaube ich, kostenfrei aus dem Internet, wer sich für sowas interessiert, unter diesen Stichworten. Und bei ihm, beim Herrn Trump, wurde damals wohl der MoCA, also der Montreal Cognitive Assessment, durchgeführt.
MoCA.
MoCA, M-O-C-A. Und daraufhin hat er halt gesagt, wie kognitiv leistungsfähig er ist. Und dieser Test ist nicht gedacht, irgendwelche Brillanz oder Genius oder sowas herauszuarbeiten, sondern das ist ein 10-Minuten-Test, um rauszufinden, ob jemand eine beginnende oder harte Demenz hat. Und wenn da jemand mit guten Punktwerten rauskommt, dann ist das good for him. Schön. Aber jetzt nicht ein Zeichen dafür, was man alles irgendwie so groß kann. Ihr macht diesen Test zum Beispiel mit Patienten relativ regelmäßig, und dass da jemand ohne jeden Fehler rauskommt, das ist schon sehr selten. Das wäre schon, wo du sagen würdest, okay, das ist echt gut. Ob er jetzt ohne Fehler rauskam, weiß ich nicht, weil er betonte nur, dass er sich an die 5 Wörter, die er sich merken musste, erinnern konnte. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in der englischen Version ist. Ich kann aber sagen, wie in der deutschen Version, welche 5 Wörter man sich erinnern kann.
Mhm.
Und die 5 Wörter habe ich mir jetzt nochmal extra notiert, weil ich kann mich nicht an sie erinnern, sind Kirche, Samt, Gesicht, Tulpe und Rot. Jetzt muss man sich das vorstellen, dass man diese 5 Wörter so 2-3 Mal hört, auch für sich selber wiederholt. Und dann so ungefähr 5 Minuten später nach diesen Wörtern wieder gefragt wird, nachdem man so 1-2 andere Aufgaben gemacht hat.
Und dann wäre ich, glaube ich, so schlecht.
Dann wie viele kann man sich dann erinnern? So, und der durchschnittliche 60-Jährige, dafür ist der Test so ungefähr ausgelegt, der erinnert sich dann so an 3-4 von diesen 5 Wörtern.
Was ist, wenn man jünger als 60 ist und richtig kacke da drin?
Dann schätze ich, dass du ein bisschen besser bist, als du dich selber da einschätzt. Und dass man sich an alle 5 erinnert, ist jetzt nicht so häufig, aber es kommt schon auch. Hat er sich wohl, so seine Aussage nach, an alle 5 Wörter erinnert?
Man, Woman,
er sagte
Camera.
Dann Camera, TV und irgendwas. Er sagte nicht mal dieselben 5 Wörter, die im englischen Test abgefragt werden. Das war einfach, was weiß ich, was Herr Trump für psychische Zustände hat oder eben nicht hat, kann ich nicht einschätzen, kann ich keine Ferndiagnose
weiß
machen.
Weiß man zunehmend seltener, was für psychische Zustände dieser Mann.
Kann man generell als Ferndiagnose natürlich nicht machen, weiß ich nicht. Aber die Szene an sich war für mich als jemand, der solche Tests durchführt, sehr amüsant. Wenn ich mir vorstelle, dass einer meiner PatientInnen irgendwie so nach diesem Test zu einem Fernsehinterview geht und irgendwie sagt, ja, sie haben es getestet irgendwie und ich bin ein Stable Genius, weil ich mich an 5 Wörter erinnere nach 5 Minuten Zeit zwischendrin. Ist schon sehr hoch gestapelt in meiner persönlichen
Meinung. Ja, also hochstapeln ist ja auch das, was er eigentlich die ganze Zeit tut. Er hat bei irgendeiner Rally, also ich gucke ja immer gerne so Seth Meyers und Stephen Colbert und so, und die kompilieren ja dann oft solche Ausschnitte von irgendwelchen Rallys, und da hat er neulich auch erklärt, dass er mit, was war das, ich glaube, mit Englischprofessoren geredet hätte, die super beeindruckt davon wären, wie er so, wenn er so eine Rede hält, über wie viele Sachen er gleichzeitig spricht. Aha. Und dann immer wieder zu den anderen zurückkommt. So, ich meine, andere Leute würden sagen, er redet total zusammenhangslosen Nonsens.
Es gibt ja verschiedene inhaltliche Bedeutungen von beeindruckt. Ich kann ja beeindruckt sein, wie wirr jemand ist. Davon kann ich auch beeindruckt sein. Oh, krass, was für eine Gülle der erzählt. Wow, beeindruckend.
Ja, er sagte, glaube ich, sie hätten zu ihm gesagt, irgendwie, that's the greatest thing I've ever heard. Keine Ahnung, weil er ja sowieso nur in Superlativen sprechen kann. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, also der Fremdscham-Regler in mir ist immer sehr hoch gedreht, wenn ich Sachen von ihm sehen muss. Aber Man, Woman, Camera.
Camera. Yeah. Whatever the fifth world was. Yeah. Yeah. Gut, soll es das für uns für heute für die Seele aller Zufälle sein oder hast du noch einen Burner, den du reinbringen möchtest?
Oh Gott, nee, habe ich tatsächlich nicht. Meine Notizen haben auch ein Ende hier. Ich glaube, wir haben auch ganz gut im Dialog herausgefunden, warum du das Buch mochtest und ich nicht.
We are just some stable geniuses.
Ja, auf jeden Fall.
Some normal
auf jeden geniuses. Fall. Einfach, klar, wenn man so an Bücher rangeht mit dieser, ich brauche Informationen. Also und auch wenn die Bücher jetzt Prosa sind und keine Sachbücher, bin ich ja oft gescheitert, weil mir die Informationen des Textes zu unkonkret war oder es waberte zu sehr vor sich hin und so, ne? Also wenn ich das von Texten will oder brauche, um dran zu bleiben, dann ist es auf jeden Fall nicht der Text, der, glaube ich, begeistert.
Letzte Frage von mir für heute dafür, weil das in meinem Kopf so die logische Weiterführung dieses, ich nenne es mal Vibes-based Lesen ist, also wenn man mehr so gefühlsbasiert liest. Liest du denn überhaupt Lyrik?
Nein.
Das erklärt dann doch einiges, ja.
Also,
weil das ist ja nochmal eine intensivere Form von Wabern in Bedeutung, von Symbolik, von Gefühlen, würde ich jetzt sagen. Und ich meine nicht, dass ich jetzt ständig und häufig Lyrik lesen würde. Ich glaube halt häufiger als
Also ich fühle mich da einfach sehr oft von, also es gibt tolle LyrikerInnen und ich sage auch nicht, dass ich mit Lyrik niemals irgendwas anfangen kann, aber je abstrakter es wird, desto überforderter werde ich. Und denke dann nur so, was zur Hölle willst du mir sagen? Ich verstehe gar nichts. Kann mich, glaube ich, auf diese emotionale Schwingungsebene, die es da vielleicht gibt, oder es geht dann einfach nur um, also auch um Klang, ne? Wie klingen Worte zusammen und so. Und ich bin dann, glaube ich, sehr schnell sofort auf dieser rein inhaltlichen, sachlichen Ebene und denke so, hä? was willst du von mir? Und dann mache ich ganz schnell dicht. So, das ist schade. Da bleibt mir bestimmt auch einiges verborgen, was andere Leute toll finden oder was andere Leute genießen können. So. Und vielleicht
also genau, was haben die alle mit, wer war es, Rilke? Da läuft eben der Panther hin und her zwischen seinem Käfigstäben. So.
Ja, aber das ist zum Beispiel ein Gedicht, mit dem ich schon was anfangen könnte. Aber ich glaube, da habe ich auch mal drüber gesprochen mit...
Haben die alle mit seinem Handschuh?
Als es ums Lektorat ging. Ich meine, da geht es auch tatsächlich ab und an um Stilfragen oder so. Ne? Aber ich bin auch sofort raus bei Texten, die mir Emotionen zu groß ausschmücken. Also ich würde sagen, ich bin hochgradig pathosallergisch.
Ich liebe Pathos.
Ich finde es ganz...
Aber warte mal. Nein. Hier, wir mir anderen, ähnlich wie das Buch hier am Ende unseres Podcasts.
Ja,
keine endgültigen Aussagen. Von wegen, du bist gegen Pathos. Wer hat denn in seiner Jugend My Chemical Romance gehört? Also pathetischer geht es ja nun auf der musikalischen Ebene wirklich überhaupt nicht.
Ja, stimme ich dir zu. Musik ist, also erreicht mich aber, glaube ich, auf einer anderen Ebene als Text.
Okay.
Und wenn ein Text mir irgendwie erzählt, so, ja, und keine Ahnung, sie fühlte die Kälte in ihrem Herzen oder die heiße Leidenschaft. Und ich denke dann immer, was? Also ich weiß schon, was damit bezeichnet wird und ne, was gesagt werden soll. Hab aber sofort so einen Widerstand dagegen und denke so, boah, ne. Und
kann gesagt, sein, dass es sich für dich nicht lohnt, die Sandman-Comics zu Ende zu lesen.
Also manchmal ist es eine Stilfrage, ne? Wenn man es anders formuliert, wirkt es vielleicht weniger platt.
Ja.
Aber je pathetischer, je platter, desto mehr fühle ich mich nicht abgeholt und kann dann da auch nichts mit anfangen und nicht relaten und so.
Nächstes Mal behandeln wir ein Buch über 101 Physikexperimente.
Bitte nicht. Aber gut, dann meandern wir jetzt mal nicht mehr weiter rum, sondern verabschieden uns.
Und wünschen allen Zuhörenden nur das Beste und einen möglichst pathetischen, emotionsgefüllten Resttag.
Genau, unbedingt, unbedingt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal und dass das nächste Mal nicht 3 Monate dauert.
Und danke an Herrn Fabio Stassi.
Sie und Annette Kopetzki fürs Übersetzen.
Annette Kopetzki, danke sehr.
Tschüss.
Ciao. Thank you.